Wattenschnack. Auf ein Wort in der friesischen Karibik.
So, wenn neues Leben beginnt, ist das ja immer etwas ganz Besonderes. Gerade für die Eltern, aber auch für die zwei Damen, die heute zu Gast sind in der mittlerweile schon 8. Ausgabe vom Wattenschnack. Unsere zwei tollen Inselhebammen. Ich sage erstmal Moin, Kirsten Rickmers und Kerstin Lauterberg. Schön, dass ihr heute Zeit habt.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Moin, ich freue mich genauso.
Zur Stammbesetzung gehört natürlich der Mann rechts neben mir, Kurdirektor der schönsten Insel Deutschlands, Jochen Gemeinhardt. Moin Jochen.
Ja moin, ich freue mich auch, dass ich wieder da sein darf und in der Runde fühle ich mich sehr wohl und da freue ich mich drauf auf das Gespräch jetzt.
Und ich glaube, du kennst auch diese Glücksgefühle so ein bisschen, ne, wenn neues Leben beginnt, oder?
Ich bin ja selber Vater, aber viel aktueller Opa. Frischer Opa, allerdings auch schon fast ein halbes Jahr her. Und ja, das Schönste, was es gibt.
Darauf wollte ich ja hinaus, hast du gleich gemerkt. Fuchs. Ja, könnt ihr beiden euch mal kurz vorstellen? Ist eigentlich ein echtes Inselkind unter euch. Ich meine, Kerstin, weiß ich, wo du herkommst. Aber Kirsten, hier geboren?
Ja, ich bin eine richtige Föhrerin. Also richtig so mit Stammbaum und allem drum und dran. Ich komme aus Gotingen, ich bin in Gotingen geboren. Und bin, wie gesagt, seit 34 Jahren hier als Hebamme auf der Insel, habe vorher in Kiel gelernt und bin noch in der Zeit rübergekommen, als wir alles selbst gemacht haben.
So, Kerstin, zu dir ein paar Worte.
Ich bin kein Inselkind, ich bin eine echte Bremerin, aber seit über 20 Jahren auch schon auf der Insel, also im Grunde fast mein halbes Leben. Und ja, meine Ausbildung habe ich in Wiesbaden gemacht, also fernab der Küste. Und war froh, dass ich wieder Nordseeluft schnuppern konnte. Hab dann 12 Jahre in Bremen gearbeitet in einer großen Klinik und war dann mit Kirsten bis 2015 hier Beleghebamme. Und seitdem tituliert man uns als Notfallhebamme.
Was mich mal zunächst interessieren würde, Jochen bestimmt auch, habt ihr den Berufswunsch Hebamme recht früh gehabt oder ist das spontan entstanden?
Nein, überhaupt nicht spontan. Ich wusste das schon eigentlich mit 9 Jahren, dass ich das werden will. Zum Schock meiner Eltern und der ganzen Familie, weil die sich natürlich gefragt haben, was hat das Kind im Fernsehen gesehen, dass es Hebamme werden will. Aber mich hat Geburtshilfe immer schon interessiert. Und auch wenn es sich eigenartig anhört, ich habe mit Schafen angefangen. Ich habe schon immer Lämmer auf die Welt geholt und fand einfach diesen ganzen Vorgang, Geburt und alles, immer schon ganz spannend und interessant. Und ich würde auch keinen Moment meines Lebens dafür hergeben, weil für mich ist es echt eine Berufung und ich liebe meinen Beruf.
Ist bei dir wahrscheinlich nicht anders, oder Kerstin?
Ja, also spontan würde ich es jetzt auch nicht nennen. Bei mir war es der Schulwechsel. In dem Augenblick, wo ich Abitur gemacht habe, wusste ich, dass ich Hebamme werden will und nie studieren. Das war eigentlich ziemlich sonnenklar. Und dann habe ich geschlagene 5 Jahre wirklich gewartet auf den Ausbildungsplatz. Das war damals einfach nicht ganz einfach. Glücklicherweise hatte ich Eltern, die das unterstützt haben und ich hatte auch immer was zu tun, aber diese 5 Jahre waren gefühlt am Ende auch nicht lang, weil ich würde es auch nicht missen wollen. Es hat sich definitiv gelohnt und ich wüsste überhaupt nicht irgendwas anderes, was ich machen könnte. Im zweiten Leben, glaube ich, wäre ich auch Hebamme.
Kirsten, kannst du dich noch an deine allererste Geburt erinnern, die du begleitet hast als Hebamme?
Meine allererste Geburt? Ja, damals war es ja so, dass man ja Hebammenschülerin war und dann auch immer so mitlaufen durfte. Meine allererste Geburt war ein 4. Kind. Und das war eine ganz, ganz nette Frau, die wirklich mich mit hat machen lassen und die mir keinen Moment das Gefühl gegeben hat, du bist so eine kleine dumme Schülerin. Überhaupt nicht, sondern die war wirklich, also die hat sich einfach gefreut, dass jemand da ist. Vor über 30 Jahren war es ja so, waren die Männer nicht immer mit, sondern da war es wirklich so, die war allein und ich durfte die betüdeln und ich war auch lange mit ihr im Kreißsaal allein. Und da hat mich dieses Thema Abenteuergeburt auch so richtig gepackt. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Ich glaube, das macht auch ganz viel mit einem. So diese erste Geburt, das speichert man in seinem Herzen und das bleibt auch immer so.
Erzähl du mal ein bisschen zu deiner ersten Geburt.
Geht mir tatsächlich genauso, wobei ich war Praktikantin. Ich habe ein Jahr Praktikum gemacht, bevor ich in die Ausbildung gegangen bin. Und habe auch an dem Haus Praktikum gemacht, später auch dort gearbeitet, wo ich selber geboren bin. Habe da also viel Bezug zu dieser Klinik und definitiv kann ich mich auch an diese Frau erinnern, an die Frisur, an ihr Nachthemd und an gewisse Geräusche im Kreißsaal. Und diese grünen Kacheln vom Kreißsaal, das war ganz schrecklich. Aber der hat sich glücklicherweise auch im Laufe der Jahre geändert.
Ich habe da ja riesen Respekt vor, Jochen, muss ich sagen, was die beiden machen. Und ich glaube auch medizinisch muss man ganz viel wissen, ne?
Also, glaube ich auch. Ich habe das noch nie begleitet, aber ich finde ganz, ganz faszinierend, was man so raushört, diese Leidenschaft für den Beruf. Ich glaube, das gibt es zurzeit oder heutzutage ganz, ganz selten. Und die beste Geschichte finde ich aber, an den Schafen zu üben. Also das finde ich klasse. Dann ist ja wahrscheinlich ähnlicher Vorgang, aber das finde ich schon... finde ich richtig klasse und so, dass überhaupt gar nichts anderes zur Debatte stand, außer jetzt Hebamme werden zu wollen. Und dann, ich glaube, das ist ja nicht immer so einfach. Man muss immer bereit sein, man muss in der Nacht raus, man muss die Frauen betreuen, die Verantwortung, die dahinter steckt. Und das ist ja auch eine ganz intime, persönliche Geschichte, so stellen wir es natürlich vor, weil die Frauen vertrauen ja den Hebammen, also sollten jedenfalls zu 100%. Und das ist ja eine Vertrauensbasis, die es so schnell ja nicht gibt.
Ist das so wie beim Inselradio, 24/7, rund um die Uhr verfügbar?
Ja, wir sind noch 24/7 da. Also Kerstin und ich teilen uns ja eigentlich im Notfallkonzept eigentlich die Dienste, aber für unsere eigenen Frauen sind wir 24/7 da. Das muss man so sagen. Und ja, und das stimmt schon, Tag und Nacht und immer mit Handy am Bett und immer erreichbar sein und ausrücken. Aber wie gesagt, es gehört eine gewisse Berufung dazu und wir mögen unsere Frauen einfach. Und ich kann mir es nicht vorstellen, irgendwie ans Telefon zu gehen und zu sagen, nein, ich komme nicht. Das wäre überhaupt nicht mein Ding, weil dann ist für mich dieser Moment da, dass ich sage, nee, jetzt muss ich doch was anderes machen, weil das wäre für mich dann keine richtige Betreuung mehr. Ich möchte meine Frauen wirklich ein Jahr lang betreuen. Vom ersten Moment, wo sie sich bei mir melden, dass sie in der Vorsorge sind, dass sie Geburtsvorbereitungen machen können, dann schicke ich die hoffentlich immer gut vorbereitet auf die große Wiese. Das ist dann ja vielleicht Heide oder Flensburg. Aber dass, wenn sie dann nach Hause kommen, dass ich erstmal 10 Tage vorbeikomme und dass die ganze Betreuung auch wirklich ein Jahr geht.
Das ist bei dir ja nicht anders, Kerstin. Ihr teilt euch ja den Notdienst. Kommt man da überhaupt noch zum Schlaf so richtig?
Ja, kommt man gut. Also ich glaube, viel schwieriger wäre, wie gesagt, ich habe ja auch 12 Jahre in einer großen Klinik gearbeitet mit Schichtdienst. Das fand ich viel anstrengender. Und wir sind es ja von Anfang an gewöhnt. Also ich bin gar nicht anders gewöhnt zu arbeiten. Eine 5-Tage-Woche kenne ich gar nicht. Es hat ja auch Vorteile, so zu arbeiten. Das hat ja nicht nur Nachteile. Wie gesagt, und man bekommt es ja doppelt und dreifach von den Frauen zurück. Und das ist viel Anerkennung.
Ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, Jochen, so 2 tolle Hebammen hier auf der Insel zu haben.
Ja, natürlich. Also das ist ja ein großes Glück für die Insel. Die eine oder andere Nachbarinsel hat das ja nun nicht mehr. Und das hat, finde ich, aber auch mit Lebensqualität zu tun, ne? Also für die einheimischen Frauen, die sich dann hier sicher fühlen können, oder für die ganzen Familien. Mich würde mal interessieren, ist hier eigentlich ein Geburtenrückgang zu spüren? Oder ist das immer so eine Summe, sag ich mal, an Kindern, die so jährlich hier auf der, oder damals auf der Insel, jetzt in Husum oder auf dem Festland geboren werden?
Also 1996 hätten wir 121 Kinder hier auf der Insel. Das war eines der höchsten Zahlen, die wir erreicht haben. Davor waren es immer so um 100. 1996 schnallte es einmal nach oben. Dann ist es danach gewesen, dass wir viele, viele Jahre immer um 100 Kinder hatten. Und jetzt sind wir so ungefähr die letzten 10, 15 Jahre immer bei 60 Kindern im Jahr. Also das ist immer so das, was wir schaffen, dass hier auf der Insel 60 Kinder geboren werden. Und das ist auch das, was wir so ganz gut halten.
Da muss ich korrigieren, wahrscheinlich nicht hier auf der Insel geboren, sondern in Heide oder Flensburg, ne Kerstin?
Ja, da hast du recht. Natürlich nicht hier, aber trotz der Situation, dass hier keine Geburtshilfe ist, ist jetzt kein Rückgang. Es war mal so am Anfang der Schließung, dass gesagt wurde, das wird bestimmt zurückgehen. Das habe ich jetzt nicht so bemerkt. Kinder werden trotzdem geboren und ich glaube, da halten wir uns wie bundesweit auch. Ja, grundsätzlich gibt es natürlich schon einen leichten Rückgang. Da hatten wir 2015 so ein Hoch, aber das ist natürlich, aber wir halten ja trotzdem diese Geburtenzahl, auch wenn sie nicht hier vor Ort geboren werden. Aber deswegen werden nicht weniger Kinder geboren.
Ich würde gerne mal ein bisschen zurückblicken. Sagen wir mal, schrauben wir die Uhr mal zurück, 20 Jahre. Gab es da noch viele Hausgeburten oder sogar im Stall hier auf Föhr, wenn wir schon bei den Schafen sind?
Nein, ich glaube, die Schafe, die müssen wir jetzt mal... Beckmann, das war, als ich Kind war. Also seit 34 Jahren nur noch in der menschlichen Geburtshilfe meinen Job. ja, so vor 20 Jahren. Viele Hausgeburten haben wir dann schon nicht mehr gehabt. Die Hausgeburtshilfe hat hier relativ schnell nachgelassen. Das lag wirklich daran, dass wir so ein nettes, kleines Krankenhaus hatten. Wir hatten eine optimale Versorgung, wir hatten einen super ausgestatteten Kreissaal. Es war alles da und auch damals, unsere beiden Chefärzte waren sehr gute Gynäkologen. Die haben das also, und das waren eigentlich Chirurgen, die haben es einfach so mitgemacht und waren trotzdem hoch angesehen, haben das super gemacht. Deshalb war hier die Hausgeburtshilfe relativ schnell weg. Allerdings auf Amrum haben sie wirklich noch lange immer Hausgeburten gemacht. Da kamen von Amrum eigentlich nur die Frauen rüber, wenn es auf Amrum zu Hause ein Problem gab.
Ja. Hast du auch eine Hausgeburt hier zum Beispiel mal begleitet, Kerstin?
Ja, nach der Schließung hatte ich dann schon Hausgeburten. Bis 2019, dann habe auch ich mich abgemeldet, weil einfach die Strukturen dann nicht mehr gegeben waren. Aber da kann ich Kirsten nur beipflichten, letztendlich hatten wir hier Geburtshauscharakter in unserer Klinik. Wir waren ja trotzdem ein 1:1, also es gab eine 1:1-Betreuung in einer sicheren Umgebung. Und manchmal war es schon oder ist es auch für die Frauen, eine Hausgeburt muss es gar nicht unbedingt sein. Wenn ich aber eben meine Hebamme habe, und hier war es einfach, ja, wir waren ja vor Ort, also die Wege waren kurz und von daher haben sich die Frauen auch hier in der Klinik wohlgefühlt, weil es war einfach Geburtshauscharakter.
Stichpunkt Inselklinik, glaube ich, ganz wichtig, auch in Zukunft, ne? Die medizinische Versorgung, gerade auch im Hinblick auf Tourismus, ne?
Ja, also ich glaube, die Klinik hat ja in der Saison deutlich besseren Zulauf. Ob es Personen sind, die nach Jahren mal wieder aufs Fahrrad steigen und dann E-Bike haben und naja, das nicht so richtig einschätzen können. Oder was wir natürlich immer öfter haben, das sind Schnitte an den Füßen von den Austern, von den Muscheln. Man sieht es nicht, man hat keine Schuhe oder Strümpfe an und dann sind das böse Wunden. Aber natürlich, da kann man sich nur glücklich schätzen, dass wir die Klinik hier haben, dass wir die Sicherheit hier haben, dass wir nicht bei jeder Kleinigkeit ausgeflogen werden müssen. Insofern ist das schon, was ich vorhin gesagt habe, auch Lebensqualität, gerade für die Einheimischen, dass wir eben diese Sicherheit haben. Ja.
Könnt ihr beiden mal von einer Geburt oder einem Erlebnis erzählen, was euch bis heute nicht so losgelassen hat oder was bei euch hängen geblieben ist, Kirsten?
Also ich weiß immer noch von einer Frau, da bin ich nachts gerufen worden und das war eine Kurgastfrau, die war auf Amrum und dann war die 44 Jahre alt und die kam rüber und das nennt man dann akuter Bauch. Akuter Bauch ist, wenn die Patientin nicht weiß, dass sie ein Kind bekommt. Und die kam eben rüber mit 44, akuter Bauch, dann habe ich die eben entbunden. Und dann ging es ganz dubios weiter. Erst hat sie uns eben erzählt, dass sie gar nicht wusste, dass sie ein Kind kriegte. Dann hat aber die Bettnachbarin gesagt, du guck mal, die hat aber doch die gleiche Schwangerschaftshose wie ich. Also, dass wir da schon gedacht haben, das ist eine ganz eigenartige Nummer. Dann habe ich die entlassen und war der Meinung, die fährt wieder zurück nach Amrum. Ist sie aber gar nicht. Und Monate später war die in sämtlichen Klatschzeitschriften Deutschlands mit ihrer Geschichte, dass sie angeblich als akuter Bauch nicht gewusst hätte, dass sie ein Kind bekommt. Das ist also so eine ganz dubiose Geschichte, wo ich immer noch nicht weiß, in welche Richtung das wohl gegangen ist. Ich glaube, das war eine ganz, ganz andere Geschichte.
Gibt es bei dir auch so ein Erlebnis oder eine Geburt, die hängen geblieben ist, Kerstin? Waren ja so viele, ne?
Ja, es waren schon natürlich viele Geburten, aber das ist tatsächlich eine ähnliche, die mich allerdings eher so an meine Hebammengrenzen geführt hat. Eben auch der Anruf der Leitstelle, ich möge doch bitte zu einer wahrscheinlich Schwangerin kommen. Es war auch eine Urlauberin tatsächlich am anderen Ende der Insel. Man darf es, glaube ich, nicht sagen, aber ich bin mit 120 über die Insel gefahren, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich mich erwartet. Und es war eine sehr kleine Ferienwohnung mit sehr engen Wegen und es war auch nicht so einfach, die Frau dort hinauszubekommen. Und als ich ankam, war die Frau eigentlich am Drücken und die Notärztin hat sehr schnell erkannt, dass die Frau sehr wohl schwanger ist. Und das war schon auch etwas, wir wussten ja gar nicht, in welcher Woche sie ist. Und wir wussten, dass die Vorgeschichte auch nicht ganz unkompliziert war. Das Ende war am Ende gut. Das Kind ist letztendlich in unserer Inselklinik geboren. Und zum Glück hatten wir eben da auch die komplette Ausstattung, die wir auch wirklich gebraucht haben. Es war am Ende ein Kaiserschnitt und ja, was eben schwierig war, wir wussten eben nicht, in welcher Woche befindet sich das Kind. Wir wussten aber auch, dass die Kinderklinik nicht kommen kann, jedenfalls nicht rechtzeitig. Und am Ende kam der Sea King, danke an die Besatzung, die es möglich gemacht haben, weil wir brauchten relativ viel Personal und konnten aufgrund der Größe des Hubschraubers am Ende Mutter und Kind zusammen verlegen. Dem Kind ging es gut und es war ein relativ reifes Kind, aber nicht zu wissen, was kommt, das hat ein bisschen gebraucht. Wie gesagt, es war ein glückliches Ende und wir feiern jedes Jahr den Geburtstag zusammen. Dieses Jahr wird das Kind 4 und wir werden auf jeden Fall auch den 4. Geburtstag gemeinsam feiern. Tatsächlich, das machen wir.
Zusammenspiel, glaube ich, auch ganz wichtig. Rettungsdienst, dann Hebamme. Trotzdem, Jochen, würdest du mir vielleicht recht geben, wenn ich sage, Hebammen sind auch oft Einzelkämpferinnen?
Ich kann das ja ganz schlecht beurteilen. Aber hier hört sich das, finde ich, nicht so an. Hier hört sich das mehr so nach Teamarbeit an, was es vielleicht auch einfacher macht auf einer Insel, wo man eben nur zu zweit ist. Aber das macht ja wahrscheinlich auch den Spaß aus, könnte ich mir vorstellen, dass man im Team ist, dass man eben nicht alleine ist und alles entscheiden muss. Und so, aber ich stelle es mir natürlich auch gut vor, wenn ich dann mit allen Kindern zusammen immer Geburtstag feiern würde, dann wären sie wahrscheinlich den ganzen Tag, ganzes Jahr nur am Feiern. Also würde mich mal interessieren, ja,
fragen Sie noch.
Wie viele Kinder man denn so in meinem Arbeitsleben als Hebamme so auf die Welt bringt.
Hast du mitgezählt, Kirsten?
Also über 1000 sind es ja auf alle Fälle. Also das ist ja nun mal gesetzt. Also ich glaube eher, dass es so Richtung 1,5 geht.
Wie ist das bei dir?
Ich habe aufgehört zu zählen. Also ich habe Geburtenbücher, aber ich habe nicht mehr gezählt. Es kam ja am Ende auch nicht darauf an. Es waren viele, weil, wie gesagt, ich war ja auch in der großen Klinik beschäftigt. Ich bin auch seit 35 Jahren Hebamme. Und da kommt ein bisschen was zusammen. Dass ich jetzt mit jedem Kind Geburtstag feiere, das nicht. Aber das ist einfach ein Glückskind. Und das ist natürlich eine besondere Urlaubsgeschichte, weil die Familie kam zu dritt und sie fuhr zu viert. Denn sie kam auch nach der Klinik nochmal zurück. Haben also die letzten Urlaubstage auch hier auf Föhr verbracht. Und ich habe in der Zwischenzeit organisiert, dass sie alles hatten von Kinderwagen. Und es funktioniert nicht nur mit dem Rettungsdienst gut, sondern das Netzwerk Insel funktioniert super. Denn über die Familien habe ich alles bekommen, was diese Familie dann am Ende brauchte. Von Windel bis Kinderwagen wurde alles gespendet in dieser Zeit. Und das ist dann der Dank an die Insel letztendlich.
Ja, genau, so ist es auch mit der Insel. Ich habe nämlich mal ein Kind gehabt, die waren hier im Falkenlager auf dem Campingplatz. Und dann ging die Geburt einfach 4 Wochen früher los und da kam dann auch so ein kleines Mäuschen geschlüpft. Und da war es wirklich so, das Kind ist um 10 geboren und mittags um 1 war alles im Krankenhaus gespendet, geliefert von den Inselfrauen, da, dass die wirklich zurück konnten. Und sie mussten nicht ins Falkenlager, sie kriegten sogar noch eine Ferienwohnung. Und das ist wirklich so der Buschfunk, der hier total gut funktioniert und wir können uns da auf unsere Inselleute total verlassen.
Also höre ich heraus, nicht nur Einzelkämpferin.
Nein, ohne. Also zu uns gehört der Rettungsdienst, ganz häufig auch die Polizei. Was wir nicht vergessen dürfen, ist auch die Feuerwehr. Ja. Ohne unsere Feuerwehr wären wir gar nichts. Die sind nämlich immer nachts da, beziehungsweise auch wenn man mal Patientinnen hat, die doch vielleicht ein paar Pfündchen mehr haben und einen Blasensprung, dann kommt eben auch nachts doch noch die Feuerwehr mit ins Haus und hilft zur Transport und. Deshalb, wir gehören alle zusammen und keiner kann ohne den anderen.
Stichpunkt medizinische Versorgung, früher zu heute. Was hat sich denn so verändert in den letzten Jahren, Kerstin?
Naja, es hat sich alles geändert. Wir haben keine Geburtsklinik mehr. Von daher hat sich natürlich die Struktur für uns total verändert. Wir haben noch eine Gynäkologin vor Ort, aber eben auch die ist nicht mehr im Notfallkonzept seit dem 01.01.23. Das heißt, von daher sind wir natürlich schon irgendwo Einzelkämpfer. Ohne diese medizinische, wirklich gute Versorgung, physiologische Geburten trauen wir uns auch weiterhin zu, weil wir einfach genügend Erfahrung haben. Aber ansonsten haben wir natürlich nur unser Notfallkonzept. Das heißt ja aber, dass wir uns bereitstellen und den Rettungsdienst unterstützen. Das ist das Notfallkonzept. Da unterstützt halt der Kreis Nordfriesland uns finanziell, sonst könnten wir überhaupt nicht mehr überleben. Also ohne Unterstützung können wir von dem, was wir beruflich machen, eigentlich nicht existieren.
Das finde ich natürlich schon heftig auch, ne?
Ja, also wir kriegen das immer nur so aus der Zeitung mit. Und aber ich finde, das Risiko muss natürlich auch irgendwie entlohnt, gewürdigt oder minimiert werden. Aber das ist ja wahrscheinlich bundesweit das Problem der Hebammen. Eine Freundin von meiner Tochter wird auch gerade Hebamme. Und ja, aber da ist auch so viel Leidenschaft dabei, dass eben das andere so ein bisschen in den Hintergrund geschoben wird. Aber das muss natürlich eine Absicherung stattfinden, ist doch völlig klar, bei dem Risiko, was jeder Einzelne trägt.
Absolut. Stichpunkt Tourismus. Wie werden eigentlich die schwangeren Gäste informiert?
Ja, das ist so ein Werdegang. Also wir hat ja eigentlich letztes Jahr angefangen, dass das Thema eigentlich aufkam. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nie so gesehen, aber man muss sich da ja auch eines Besseren belehren lassen. Ich finde auch deswegen sitzen wir hier heute zusammen, dass wir genau die Frauen informieren, die eventuell Urlaub auf der Insel planen. Ich bin ja immer davon ausgegangen, man sorgt für sich, so insofern, dass man weiß, ich kann eben noch in Urlaub fahren, ich weiß, bis wann ich in Urlaub fahren kann. Bei einer Risikoschwangerschaft natürlich so oder so gar nicht, da bleibe ich zu Hause. Aber ich glaube, das habe ich wohl falsch gesehen, dass eben tatsächlich viele Frauen noch Urlaub machen wollen, kann ich auch verstehen, ich würde auch immer noch fahren wollen. Aber das kann man, finde ich, den Hebammen überhaupt nicht zumuten, dieses Risiko mitzutragen. Man muss, also wie gesagt, ich verstehe es eigentlich gar nicht. Ich bleibe dann zu Hause oder spreche mich mit dem Arzt oder Hebamme zu Hause ab. Und dass derjenige oder diejenige sagt, ja, so lange kann ich eben noch eventuell in Urlaub fahren. Und dann bleibe ich aber auch zu Hause, weil ich glaube, das habe ich auch rausgehört, diese Verbindung Schwangere und Hebamme, das ist ja so eine Vertrauensbasis. Und dann will ich ja wahrscheinlich auch bei der Geburt die Hebamme, die ich eigentlich kenne, dabei haben. Insofern mein Appell nur, dass man das wirklich gut überdenkt, dass man eben auch keinen irgendwie ins Risiko bringt. Und wir haben dann angefangen, bei uns auf der Seite das zu veröffentlichen. Werden wir jetzt auch nach unserem Gespräch nochmal aktualisieren und wirklich jede schwangere Frau, eigentlich habe ich mir gedacht, das muss man gar nicht sagen, auf die Seite gucken. Und da sieht man nämlich, dass die Versorgung hier nicht so ist wie in vielen anderen Kliniken in Nordfriesland. Und das muss man dann einfach dann schon genauer lesen. Wir haben hier zwar ein Krankenhaus, aber keine Geburtsabteilung. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Und insofern lieber dann mit dem Kind, was dann zu Hause geboren worden ist, hier auf die Insel kommen. Und dann hat man viel mehr Spaß und, glaube ich, eine entspannte Zeit dann.
Ich finde sehr offene Worte.
Ja, sehr gut. Ich finde das sehr schön, dass es da jetzt das auch so ein bisschen thematisiert worden ist, weil, wie gesagt, viele Schwangere einfach sich keine Gedanken darum gemacht haben. Einfach die denken, die Frauen laufen nach Föhr, die gucken auf irgendwelche Internetseiten und sehen, hier ist ein Krankenhaus und setzen es einfach voraus. Aber wie gesagt, wir können sie nicht adäquat und nicht vernünftig versorgen, so wie wir es gerne machen möchten. Und wie Sie schon gesagt haben, dann ist es eben so, dass eine Mutter vielleicht wirklich über Wochen von der Familie getrennt ist, weil die vielleicht in der Heide liegt, aber der Rest der Familie kommt aus München. Das muss man ja auch immer mal durchspielen. Und wir sind ein Reizklima, das darf man nicht vergessen, hier kann immer mal was passieren. Und deshalb, ich würde immer sagen, kommt mit dem Kind. Wir Hebammen sind, also dürfen auch gerne mit den Babys kommen und. Wir sind gerne bereit, die Kinder zu wiegen, mal auf die Narbe zu gucken, zu versorgen, alles kein Problem. Aber ich glaube wirklich, dass es besser ist, in der Schwangerschaft zu Hause zu bleiben.
Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir hier im Podcast auch nochmal aufklären und das trägt ja auch nochmal zur Kommunikation dann mit bei, hoffe ich.
Naja, wir, also ich finde, das ist ja gerade das Schöne an Wattenschnack. Wir haben hier nicht nur Themen, oh Mensch, alles eitel Sonnenschein, sondern eben auch Themen, die vielleicht sich so ein bisschen im Hintergrund befinden, aber nichtsdestotrotz vielleicht viel, viel wichtiger sind. Und ich finde, der Gast will hier eine schöne Zeit haben und soll er auch haben. Aber das muss man natürlich dann in dem Fall auch vorher irgendwie überlegen. Und deswegen nur noch mal der Aufruf, wie gesagt, in einer entspannten Zeit kommen. Man kann ja auch schwanger hier auf die Insel kommen, und aber ab einem gewissen Punkt ist es dann eben nicht mehr ratsam zu reisen. Und das finde ich immer auch ganz interessant, immer mit dem Reizklima. So, wir kennen das selber, wenn wir Gäste bekommen, die sind erstmal mal ganz schrecklich müde am Anfang, wenn sie hier sind. Und ist ja auch eine ganz andere Situation mit dem Körper. Und ich, also das kann ich schon verstehen, wenn ich dann schwanger bin, dass der Körper dann natürlich nochmal ganz anders reagiert. Und Reizklima ist immer da, ob man möchte oder nicht.
Absolut. Und wir haben ja gesagt, dann können Sie gerne mit den Kleinen kommen. Da sind wir bei meinem nächsten Punkt, den ich noch gerne mit euch besprechen würde. Angebote für junge Mütter auf Föhr. Wie wichtig ist das und was gibt's eigentlich?
Oh, es gibt einiges, also was wir mittlerweile machen. Also wir fangen ja mit der Schwangerenversorgung an, über Geburtsvorbereitung, Rückbildungsgymnastik, Babymassage. Sowohl bei Kirsten als auch bei mir gibt es ein Elterncafé. Ich arbeite intensiv mit den frühen Hilfen zusammen, bin ja auch Familienhebamme. Also wir haben eine Versorgung auf jeden Fall. Das Elterncafé bei mir geht von 0 bis 3 Jahre. Und ansonsten die Versorgung, also wir sehen die Familien durchaus bis zum ersten Lebensjahr so in diesem Zeitfenster. Also ja, es ist schon einiges, und es gibt ja auch noch andere, die da mitwirken. Maike Berger-Wieck bietet PKIP an, also die ist ja auch noch irgendwo dabei. Da hat sich viel getan. Als ich hierher zog, gab es nichts. Das war eine selbstorganisierte Krabbelgruppe in einem nicht ganz sauberen Raum. Und da hat sich doch einiges getan. Ob das die Praxisräume von Kirsten sind, die eine wunderschöne Atmosphäre haben, oder aber auch bei mir jetzt. Also, ja.
Doch, bei dir wird auch gekrabbelt, ne? Krabbelgruppencafé.
Genau, bei mir ist das Krabbelgruppencafé. Das wird ja von Sina Christiansen und mir geleitet. Immer jeden zweiten Donnerstag. Das ist dann aber immer nachmittags. Und das wird sehr gut besucht. Ich bin manchmal überrascht, wie viel bei mir auf dem Hof dann los ist. Aber das ist wirklich eine ganz schöne Sache. Und was wir auch jetzt ganz neu im Programm haben, ist das Schwangerschafts-Yoga. Ne? Also es ist wirklich so, dass wir viele, viele gute Sachen den Frauen anbieten. Und auch, was ich wichtig finde, dass, oder wenigstens für mich ist das immer so, dass ich auch so ein kleines Team um mich herum habe, dass da wirklich also eine Physiotherapeutin dabei ist, die die Rückbildung macht, das Yoga dann eben, dass das wirklich eine Yogalehrerin macht, dass es als ganz breit gefächert ist. Und das ist eine ganz schöne Sache.
Bleibt dabei, Jochen, wir können uns glücklich schätzen, zwei so tolle Hebammen hier auf Föhr zu haben. Und da stellt sich für mich jetzt eine ganz entscheidende Frage. Wie lange haben wir euch denn noch? Wie lange wollt ihr euren Beruf noch ausüben? Und vor allem, ja natürlich, möchte ich ja wissen. Und vor allem, ich glaube, Jochen möchte das nämlich jetzt auch wissen, gibt es auch Nachwuchskräfte? Also ist da was im Kommen?
Also ich gehe mit 70 auf halbe Tage.
Jochen, gut, oder?
Ja, also dann sind wir ja hier abgesichert, das finde ich gut.
Zum letzten Moment meines Lebens werde ich arbeiten.
Du wirst ja wohl älter als 70.
Genau, aber mit 70 auf halbe Tage, und dann mache ich das bis 90 und dann ist Feierabend.
Mit 90 machst du Vierteltage.
Genau.
Nee, also jetzt mal ganz ernsthaft. Also ich meine, habt ihr noch vor, dem Beruf, solange es geht, natürlich wahrscheinlich auszuüben, aber gibt es Nachwuchskräfte? Ist da was im Kommen oder haben wir da ein Problem?
Es wäre ja schön, wenn wir eine Nachwuchskräfte hätten, aber wo sollen die denn von leben hier auf der Insel? Weißt du, wir haben 60 Nachsorgen, die wir uns machen können, und die Vorsorgen. Eine Hebamme, die wirklich einigermaßen davon leben will, braucht mindestens 10 Nachsorgen im Monat. Dann kannst du gut davon leben. Und wie wollen wir hier jemanden rüberkriegen, der nur Notfälle machen darf, der nie schöne Geburten begleiten kann, weil der Rahmen nicht mehr da ist? Das ist so ein bisschen schwierig. Also wir beide, wir haben ja eben ganz viel geburtshilfliche Erfahrung. Wir wissen, was wir tun. Wir sind so alte Rösser, die dabei sind. Aber es ist einfach nicht attraktiv, hier rüberzukommen, wenn man wenigstens, was weiß ich, wie gesagt, 60 Nachsorgen im Jahr für sich selbst hätte. Aber ich glaube, dass es schwierig wird, aber ich würde mich freuen, wenn das eines Tages so ist, wenn ich halbe Tage mache, ne, dass die andere Hälfte des Tages vielleicht ich auch jemanden unterstützen kann. Oder zum Beispiel eben dieser jungen Kollegin ist dann das zu ermöglichen, was wir selbst nie konnten, nämlich einfach mal Freitagmittag sagen, ich war weg. Ne? Oder einfach sagen, ich fahre 14 Tage in Urlaub, und, ne, und nicht, dass sie sich das auch alles verkneifen muss. Also für mich was nie, ist es kein Problem. Ich verreise ja nicht so gern, wie jeder weiß.
Ist ja auch schön.
Ja, mir reicht ja Flensburg und zurück. Ne? Aber deshalb, wenn es so wäre, dann würde ich so jemand gerne unterstützen oder auch mit in die Praxis irgendwann holen.
Das ist doch mal ein Angebot, war ja.
Also jemand hier auf der Insel, der keinen Urlaub machen will, wunderbar. Voller Einsatz, finde ich gut.
Nee, aber ich denke halt schon ein bisschen weiter. Du merkst das ja auch, wenn wir die beiden Inselhebammen nicht mehr haben, dann wäre es halt wichtig, dass wir ja auch Nachfolger haben. Ne?
Ja, aber genau das ist das Problem, attraktiv zu sein, attraktiven Arbeitsplatz anzubieten. Und das ist ja heute in allen Sparten so, wenn das nicht mehr gegeben ist, dann kommen die Leute nicht, weil sie sich einfach aussuchen können, wie oder wo oder was sie machen. Und ich glaube, da muss man dann einfach ein bisschen mehr bieten, als man vielleicht vor Jahren noch geboten hat. Merken wir ja auch, dass es dann keine Selbstverständlichkeit mehr irgendwie 40-Stunden-Woche oder sowas. Ne? Da wird erstmal gefragt, was bietet ihr an Goodies an, damit ich komme. Ist ja vielleicht auch in Ordnung, aber hier ist das ja kein reiner Job, das ist ja Leidenschaft. So, und das merkt man, finde ich, die ganze Zeit. Und dafür möchte ich mich auch mal bedanken, dass das hier so auf der Insel Klablé ist ja tatsächlich so. Also das ist ja nicht hier irgendwie Arbeiten nach, ich wollte gerade sagen, malen nach Zahlen. Das finde ich schon klasse.
Kerstin, wie siehst du das mit dem Nachwuchs?
Naja, ähnlich. Ich schluck immer noch an den Begriff alte Rösser. Sie sagt jedes Mal alte Rösser. Vielleicht haben wir ein paar graue Haare, aber so schlimm. Ja, mit dem Nachwuchs sehe ich natürlich nicht anders, aber das ist ja bundesweit so. Selbst wenn der Nachwuchs da ist, dann wird er häufig nicht alt in diesem Beruf. Wir sind, glaube ich, noch anders und gut groß geworden als Hebamme und da gehört auch heute natürlich viel Leidenschaft dazu. Aber leider ist es eben so, dass wir echt Geld verdienen müssen. Und das Leben auf den Inseln ist natürlich nicht ganz günstig. Das gehört schon auch dazu. Und wir haben ja einfach den Luxus, dass wir noch zu zweit hier sind. Aber zwei Hebammen wird man wahrscheinlich kaum auf die Insel bewegen können. Amum hat nun das große Glück, dass da Nachwuchs tatsächlich ist. Aber es funktioniert eben auch nur, weil sie halt zusätzlich einen anderen Job hat. Denn da ist Amrum ja mit der Geburtenzahl noch mal viel, viel schlechter. Ne? Wenn Kirsten sagt, man braucht 10 Nachsorgen, um gut leben zu können, dann hat sie 10 Nachsorgen vielleicht im Jahr. Und da sind die Ausgaben als Hebamme viel größer als die Einnahmen überhaupt. Also da braucht man 2 Job. Mhm. Ja, würde ich mir natürlich auch wünschen, weil so ist einfach, ich denke auch wenn es heute ein Studiengang ist, Empathie braucht man, kann man es wahrscheinlich auch nicht studieren. Ist doch so. Aber man braucht das, um diesen Beruf zu machen, damit einfach letztendlich die Leidenschaft da ist. Die ist da, auf jeden Fall in diesem Beruf, um alt zu werden als Hebamme.
Ich könnte noch Stunden mit den beiden quatschen, muss ich sagen, auch macht so viel Spaß. Aber eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Wenn ihr 2 einen Wunsch frei hättet, was wäre das?
Oh, was würde ich mir wünschen? Ja, vielleicht schon, dass wir manchmal mehr gesehen werden und nicht immer um alles so viel kämpfen müssen, sondern dass einige Sachen vielleicht mal einfach so schneller laufen würden und dass wir nicht immer betteln müssen. Und wir haben, wie gesagt, müssen ganz häufig uns immer so groß machen und manchmal fehlt ein bisschen Wertschätzung. Das muss man einfach so sagen.
Was wäre so dein Wunsch, Kerstin?
Die Wertschätzung. Ja. Ich glaube, das sagen wir ja irgendwie gefühlt schon seit Jahren so ein bisschen. Aber ja, die Wertschätzung. Wir bekommen sie in dem Zeitfenster, wo wir Frauen betreuen. Dann verlässt es uns alles wieder so ein bisschen. Manche sehen uns, aber viele sehen uns leider nicht. Und also bundesweit ist es ja einfach auch so, dass wir nicht gesehen werden. Sagt, wenn Lufthansa streikt, ist das was anderes. Wenn wir streiken, dann fällt es nicht wirklich auf. Dafür ist unser Berufsstand viel zu klein. Und da müsste sicherlich auch noch ganz viel passieren. Aber mein Wunsch wäre auch Wertschätzung und Gesundheit, dass wir mit 90 noch einen vierten Tag auf arbeiten können. Dann kommen wir auf einen halben Tag zusammen.
Also wir schätzen euch, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich glaube, das zeigt auch die Einladung, deswegen seid ihr heute hier. Also von mir großes Kompliment. Wie gesagt, ich finde das toll, eure Arbeit, und ich glaube, Jochen schließt sich dem auch nur an.
Ja, also vielen Dank. Und aber die beste Aussage ist ja, wie gesagt, bis 90 hier durchzuhalten und ob wir weiterhin hier auch noch sitzen, mal gucken. Aber wirklich vielen Dank, und wir können ja daran arbeiten, Sichtbarkeit herzustellen. Und
Ne? Vielleicht ist der Podcast heute ein kleiner Anfang, genau.
Genau, und es ist ja immer so, wir machen ja im Anschluss dann noch ein schönes Foto zusammen. Das würden wir dann auch mit auf unsere Seite nehmen, wenn wir den Text fertig haben, um sage ich mal, die Ist-Situation einfach darzustellen, wie sie hier auf der Insel ist. Deswegen einfach mal auf die Seite für.de gucken. Ich schätze mal, in den nächsten 1-2 Wochen haben wir das. Und dann kann man sich da informieren. Und trotzdem wünsche ich natürlich allen schwangeren Frauen schönen Urlaub, entweder davor oder danach, aber nicht in der schwierigen Zeit.
Und ich sage ganz, ganz lieben Dank für eure Zeit, fürs Interesse, fürs Zuhören. Und seid gespannt, was wir dann in der nächsten Folge für ein Thema haben. Das ist ja immer so ein bisschen Fragezeichen und kommt dann ganz spontan. Wir wissen es jetzt noch nicht, so viel kann ich sagen. Ja, ganz lieben Dank, dass ihr zu Gast gewesen seid.
Ich sage vielen Dank und frohe Ostern.
Ja, euch auch dann frohe Ostern und danke, dass wir da waren.
Wattenschnack, auf ein Wort in der friesischen Karibik. Jeden letzten Samstag im Monat, hier beim Inselradio Föhr.